Ihr Lieben, ich lese euch zuerst den Predigtext aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24. Vielleicht könnt ihr sie gleich mitlesen. Falls jemand eine Bibel zur Hand hat, schlagt das gerne mit nach und lest gerne mit. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Ja, ihr Lieben, ich bin eine sehr begeisterte Leserin, ein Bücherwurm, könnte man sagen. Das fing bei mir in der Grundschule an, nachdem ich muss zugeben, ich hatte Mühe beim Lesen lernen. Die Buchstaben waren ein bisschen widerspenstig, aber als dann der Knoten geplatzt ist und ich verstanden habe, wie das mit dem Lesen funktioniert, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich habe die ganze Bibliothek bei uns in Friedrichshagen, die Kinderabteilung rauf und runter leer gelesen. Ich war jede Woche da, habe Bücher zurückgebracht und riesige Pakete neu wieder mitgenommen. So viele Bücher hätten meine Eltern nicht kaufen können, wie ich gelesen habe. Das hat auch bis heute eingeschränkt ein bisschen dadurch, dass ich kleine Kinder habe, schaffe ich nicht mehr so viel, aber ich lese bis heute sehr, sehr gerne. Ich habe schon so manchen Schlaf aufgegeben, um weiterzulesen, weil es gerade so spannend ist, weil gerade so etwas Wichtiges passiert. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe Weltmeere bereichern hinterhergefiebert. Ich habe mitgelitten. Ich kann lachen, ich kann weinen, wenn ich lese. Ich bin ganz emotional dabei. Ich stelle mir alles sehr bildhaft vor und ich merke immer wieder, wenn dann ein Buch, das ich besonders schätze, verfilmt wird, gefällt mir meine Fantasie immer viel besser als das, was auf der Leinwand präsentiert wird. Bücher sind eine große Leidenschaft von mir und ich kann darüber ewig reden. Wenn mich ein Buch packt, dann kann ich mein ganzes Umfeld damit so richtig, ja, bequatschen, weil ich so begeistert bin. Dann lese ich gerne ganz besondere Stellen vor und gerate so richtig ins Schwärmen. Mein Traum ist es ja, irgendwann einmal in eine Bibliothek zu ziehen, wenn die Kinder groß sind und ich Zeit habe, dort alles leer zu lesen, was es gibt. Wie ist das denn bei dir? Was begeistert dich eigentlich in deinem Leben so sehr, dass du so richtig ins Schwärmen gerätst, wenn jemand dich darauf anspricht? Es gibt ja ein biblisches Sprichwort aus Lukas 6, Vers 45. Da heißt es, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das kennt ihr vielleicht. Also was begeistert dich so sehr, dass dein Herz so voll davon ist, dass dein Mund regelrecht übergeht und du so richtig leidenschaftlich so eine Motivation kommst, anderen davon zu erzählen. Wovon kannst du stundenlang wirklich begeistert auch mit anderen sprechen, dich mit ihnen zusammentun und das teilen? Paulus, von dem haben wir eben gehört, war auch ein sehr begeisterter Mann. Einer, der begeistert war von Jesus und von Gemeinde. Er liebte Jesus von ganzem Herzen und er liebte Gemeinde Gottes. Er liebte es, von Jesus zu erzählen, und das war sehr praktisch, dass er dann als Apostel und als Evangelist durch die Lande ziehen konnte und den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus erzählt hat. Und überall, wo er ging und stand, hat er Gemeinden gegründet. Vielleicht sollte ich mal Leseklubs gründen. Eine Gemeinde, die er gegründet hat, an die hat er den Brief geschrieben, aus dem ich eben offen ist. Schaut zu Hause mal in Apostelgeschichte 17 nach, da wird das berichtet. Thessaloniki ist eine griechische Hafenstadt. Sie ist Hauptstadt der Provinz in Mazedonien, sehr belebt, ein wirtschaftliches Zentrum. Dort leben eine Menge Leute, die auch ganz unterschiedlich kulturell und religiös geprägt sind. Ich stelle mir vor, dass eine Menge Gewimmel dort ist. Ein Handelsplatz, Schiffe, die dort hinkommen, über Land werden die Waren weitertransportiert. Eine ganz quirlige und lebendige Stadt. Und irgendwann kommt Paulus dorthin und er geht in die Synagoge, denn auch jüdische Menschen leben dort. Und in der Synagoge steht Paulus und er erzählt von Jesus, wie er es immer tut. Und seine Leidenschaft, seine Begeisterung, die er in sich trägt, die führt dazu, dass die Menschen ihm zuhören. Sie schenken ihm Gehör und sie schenken ihm Glauben. Das, was er von Jesus erzählt, das inspiriert manche und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und das spricht sich über die Synagoge hinaus in der Stadt herum und auch nicht jüdische Menschen kommen zum Glauben, weit mehr als jüdische. Und es entsteht eine neue Gemeinde in Thessalonich. Natürlich ruft so eine neue Lehre auch immer Widerstand hervor. So auch dort. Paulus und Silas, sein Wegbegleiter, den er dabei hat, müssen die Stadt sehr schnell wieder verlassen. Denn es gibt Widerstand gegen diese neue Lehre, die sie in die Stadt gebracht haben. Sie müssen die neu gegründete Gemeinde recht schnell wieder verlassen und allein zurücklassen. Das war für Paulus und auch für Silas nicht das erste Mal. Das passiert ihnen eigentlich regelmäßig, wo auch immer sie hinkommen. Paulus und seine Mitstreiter, sie kennen sich aus mit Verfolgung, mit Gewalt, mit Gefängnis und auch mit der Androhung von Tod. Aber nichts davon hält sie davon ab, einfach jedes Mal immer weiterzuziehen und trotzdem wieder von Jesus zu erzählen. Egal, wo sie hinkommen, berichten sie von ihm, weil ihre Herzen so voll sind, so erfüllt mit Jesus Christus, dass ihnen der Mund immer wieder übergeht. Sie können nicht schweigen. Sie glauben und sie leben leidenschaftlich und begeistert. Ich habe überlegt, womit man das heute vergleichen kann, wo ich Menschen kennenlerne und treffe, die so begeistert von etwas sind. Und in meiner Gemeinde gibt es eine Menge sehr, sehr überzeugte Fußballfans. In Hamburg muss man sich ja sehr überlegen, HSV oder St. Pauli, und das kann auch mal richtig ungemütlich werden, wenn so Fans der unterschiedlichen Mannschaften aufeinandertreffen. Aber ich erlebe immer wieder, mit was für einem Eifer dort diskutiert und der eigene Verein so vertreten wird, verteidigt wird. Da wird kein verbaler Schlagabtausch gescheut, sondern man geht in die Konfrontation. Man ist ganz, ganz engagiert für das eigene Team. Man steht ein, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Und davon kennt der HSV im Moment ja einige. Was begeistert dich? Wo wirst du so leidenschaftlich, dass du sogar leidensbereit bist und sagst, ich nehme auch Niederschläge, Rückschläge, ja, Schwierigkeiten in Kauf, aber ich bin trotzdem so motiviert und so begeistert. Ist Jesus für dich auch so jemand, für den du so leidenschaftlich brennst, dass dir der Mund übergeht, weil dein Herz so voll ist von ihm? Oder stellst du vielleicht fest, dass das irgendwann mal so war, aber inzwischen bist du eigentlich ein bisschen müde geworden, erschöpft vielleicht auch, nach all der Zeit vielleicht auch ein bisschen satt und träge. Ja, Jesus ist nett, der gehört irgendwie zu meinem Leben dazu, aber jetzt großartig darüber sprechen, anderen davon erzählen, Menschen, die mit ihm nichts zu tun haben, zeigen übrigens, ich gehöre auch zu diesem Club, vielleicht nicht mehr so. Gibt es in dir vielleicht so eine leise Sehnsucht danach, dass du denkst, eigentlich würde ich gern wieder so begleitet vom Heiligen Geist, bedeutet das ja. So suchst du nach einem Kickstart für deinen Glauben, für dein Leben, um wieder ein bisschen durchzustarten. Begeistert von Jesus sein und dann entsprechend leidenschaftlich an ihn glauben und mit ihm leben, wie kann das eigentlich aussehen? Wir sind ja jetzt auch nicht alle hier versammelt als Evangelisten. oder Gemeindegründer, so wie es Paulus war. Oder ich habe gehört, Raphael ist auch in die Gemeindegründung gegangen. Ja, dazu sind wir ja aber nicht alle berufen. Wir sind ja jetzt nicht alle Paulus oder Raphael. Wie also sieht begeistert Glauben und Leben aus, gerade jetzt, wo wir in solch einer weltweiten Krise stecken, die schon viel zu lang andauert? Wie sieht begeistert Glauben und Leben 2022 aus? Nun, Paulus wusste schon zu seiner Zeit, dass nicht alle so sein können wie er. Ihm war damals schon klar, dass, wenn er eine Gemeinde gründet, nicht alle sofort losrennen und in der Stadt plötzlich ganz, ganz viele neue Gemeinden entstehen, weil alle Gemeindegründer sind. Und trotzdem war er sich sicher, dass so eine Begeisterung für Jesus und eine leidenschaftliche Nachfolge, so ein Erfülltsein auch mit dem Heiligen Geist für jede Christin und für jeden Christen möglich ist. Und zwar so, dass es im Leben des Einzelnen spürbar wird und dann auch für andere sichtbar. Begeistert Glauben und Leben, davon war Paulus überzeugt, das kann jeder. Und er hatte natürlich guten Rat dabei und eine hilfreiche Erkenntnis, die ich heute mit euch teilen möchte. Und deswegen lese ich noch einmal aus dem, was ich eben gelesen habe, drei Verse vor. Und zwar die Verse 16 bis 18, die hier ganz besonders wichtig sind. Und die in der neuen Genfer Übersetzung sind sie bei mir überschrieben mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Und Paulus sagt da etwas sehr Herausforderndes. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freude, Gebet und Dank. Das sind für Paulus die Bausteine, um ein begeistertes, ein geisterfülltes Leben mit Gott zu führen. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch von Friedrich Nietzsche, dafür ist er relativ bekannt, der mal sagte, erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster aussehen, wie wäre das wohl? Wie würde das aussehen? Wenn wir wirklich, wirklich, wirklich glauben würden, dass wir Erlöste sind und dann entsprechend leben. Ich weiß, manchmal ist das etwas provokant formuliert. Aber meiner Erfahrung nach haben so manche Christinnen und Christen tatsächlich Schwierigkeiten damit, die Erlösung durch Jesus Christus für sich persönlich tatsächlich zu glauben und dieses Geschenk anzunehmen und entsprechend zu leben. Diese Gnade Gottes für sich persönlich tatsächlich nicht nur mit dem Kopf wahrzunehmen, sondern im Herzen tief zu glauben. Paulus sagt, mit Christus ist es dir möglich, dass du dich immer freust, dass du immer im Gebet bist und dass du immer dankbar bist. Wenn ich das höre, dann klingt das für mich ungefähr genauso unerfüllbar wie erlöster Leben. Das sind ganz schöne Ansprüche. Wie soll man denn immer fröhlich sein? Wie soll man denn immer beten? Und wie soll man denn um Himmels Willen immer dankbar sein? Egal, was um einen herum geschieht, egal, wie es auch in mir selber gerade aussieht. Für mich klingt das aufs erste Hören hin eigentlich wie so ein kleines bisschen nach Heuchelei. So, das überzeugt nicht so wirklich, schon gar nicht mich selbst. Ich wurde mal gefragt, warum lächelst du nicht, Elisabeth? Du bist doch Christin, da musst du doch so ein Lächeln im Gesicht tragen. Ich habe geantwortet, ja, das stimmt, aber ab und zu habe ich trotzdem schlechte Laune. Und dann geht es mir nicht so, dass ich lächeln will. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass wir vielleicht so eine gekünstelte Fröhlichkeit irgendwie ausstrahlen sollen. Immer so ein bisschen lächeln, wie so ein Clown mit so einem geschminkten Lachen im Gesicht. Sollten wir tatsächlich irgendwie den ganzen Tag beten und nur mit Gott reden und unsere ganzen Mitmenschen ausblenden? Sollten wir für alles Leid und jede Not und Sorge trotzdem irgendwie noch Dankbarkeit aufbringen? Sollen wir unsere Gefühle, die ja auch da sind, Trauer, Klage, Wut, Schmerz, einfach unterdrücken oder weglächeln, wegbeten und wegdanken? Ist es das, was Paulus hier gemeint hat? Ich kenne Geschwister, die das tatsächlich lange geglaubt und versucht haben, so zu leben. Und das ging nicht gut. Denn sie haben erlebt, dass ihre vertrauensvolle Beziehung zu Gott darüber zerbrochen ist, dass sie immer versucht haben, für alles dankbar zu sein, was in ihrem Leben passiert, egal wie schrecklich es war. Dass sie versucht haben, immer fröhlich zu sein, egal wie es ihnen ging, und dass sie versucht haben, möglichst viel zu beten. Die waren davon überzeugt, dass sie auch dankbar sein müssen für das Leid, das ihnen gerade widerfährt, weil es ja so in der Bibel steht. Und die erste gute Nachricht heute ist, nein, das ist es nicht, was Paulus hier gemeint hat. Dann hat man ihn leider missverstanden, wenn man es so liest. Also worum geht es ihm stattdessen? Das, was Paulus hier schreibt, das hat etwas tatsächlich mit Erlösung zu tun, mit erlöster Wirken und vor allen Dingen hat es etwas mit unserem Erlöser zu tun. Es geht hier um eine grundsätzliche Haltung, die wir als Christenmenschen einnehmen sollen und, so versichert es uns Paulus, das können wir auch. Eine Haltung, die auch dann noch bleibt, wenn es hart auf hart kommt. Und was hart auf hart bedeutet, das wusste kaum jemand besser als Paulus. Und das wussten auch die Thessalonicher, denen er das schreibt. Und das wissen auch wir, denn auch unser Leben ist ja... Schauen wir also ein bisschen genauer hin. Welche Freude meint denn Paulus? Also, uns dürfte klar sein, aufgesetzte Fröhlichkeit meint er nicht. Er spricht hier von etwas, das er im Galaterbrief als eine Frucht des Geistes bezeichnet. Freude ist eine Frucht des Geistes. Das ist etwas, das Gott dir schenkt, das er in dich hineinlegt und dort wachsen und reifen lässt. Es ist eine Freude und ich fand es schön, dass du am Anfang der Anbetungszeit überlegt hast, was begeistert mich denn? Es ist eine Freude, die sich genau auf Jesus Christus bezieht. Darauf, dass wir wissen, wir sind geliebt. Wir sind gerettet. Wir sind erlöst. Das ist die Freude, die in uns lebt. Die wir auch immer wieder in uns entdecken sollen, uns auf die Suche machen und sie, ja, fördern sollen. Gott selbst ist es, der sie reifen und wachsen lässt. Und sie bleibt auch in Krisenzeiten, denn geliebt, gerettet und erlöst sind wir auch, wenn es stürmisch wird. Es ist eben keine Freude über die Krisen des Lebens, sondern eine Freude trotz der Krisen unseres Lebens. Diese Freude, sie ist wie so ein wunderschöner Grundton, manchmal in einer unfassbaren Kakophonie. Aber trotzdem ist da ein wunderschöner Grundton. Es kann auch diese erleichterte Freude darüber sein, dass du mitten im Sturm stehst und Jesus trotzdem an deiner Seite ist und dich hält. Eine Freude, die in uns lebt, gerade dann, wenn es nichts zu lachen gibt. Denn mit Lachen hat diese Freude nicht immer etwas zu tun. Als zweites nennt Paulus das Gebet. Nun können wir nicht den ganzen Tag mit Gott reden, es sei denn, wir ziehen in ein Kloster oder wir werden Eremiten und gehen in die Einsamkeit. Solange das nicht der Fall ist, treffen wir den ganzen Tag Menschen, die um uns herum sind und die unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung, auch unsere Ansprache benötigen und wir genauso auch ihre. Wenn Paulus hier von Gebet spricht, dann spricht er nicht von dem, was wir nachher im Anschluss machen, eine Gebetsgemeinschaft oder deine stille Zeit, die du dir nimmst, wenn du zu Hause bist, sondern er spricht davon, dass er sagt, Gott ist, sobald du Christ wirst, in dir, der Heilige Geist lebt in dir und alles in deinem Leben geschieht in der Gegenwart Gottes. Und wenn du dir das bewusst machst, dass dein Denken, dein Reden, dein Tun in der Gegenwart Gottes geschieht, dann wirkt sich das darauf aus, was du denkst, was du sagst und was du tust. Und du sollst dich von nichts davon abhalten lassen, dir dessen bewusst zu sein. Wenn du dir vor Augen führst, wie oft du Dinge denkst, sagst oder tust, aus einer Wut heraus, aus Trauer, Verletzung, Enttäuschung, ich glaube, da können wir alle ziemlich unrühmliche Geschichten erzählen. Es kann helfen, dann ein Stoßgebet loszuschicken, bevor du reagierst und dir bewusst machst, Gott ist hier. Und was ich jetzt sage, was ich jetzt tue, das geschieht in seiner Gegenwart. Und er kann mir helfen, dass es etwas Gutes wird, auch wenn die Ausgangssituation für mich gerade nicht besonders toll ist. Gebet versteht Paulus hier also als ein bewusstes Leben im Angesicht und in der Gegenwart Gottes. Und die Krönung dessen ist, wenn du tatsächlich dann mit ihm direkt sprichst. Aber das tust du nicht rund um die Uhr, aber du lebst in der Gegenwart Gottes. Und das ist auch Gebet. Im Klösterlichen sagt man ora et labora, arbeite und bete. Es gehört zusammen, es gibt da keinen Unterschied, keine Trennung, keine Abstufung. Das eine ist nicht besser als das andere. Paulus lädt uns ein, diese Haltung wieder neu einzunehmen, dass unser Tun, unser Denken unser Reden beeinflusst, auf eine gute Art und Weise. Und zum Schluss spricht er vom Dank. Ich glaube, es gibt unzählige Gründe, Gott zu danken. Da können wir bei den ganz großen Geschichten anfangen, seiner Liebe, seiner Rettung, seiner Treue, seinem Trost, seiner Kraft, seinem Beistand, der Versorgung, die wir erleben. Aber es kann auch richtig konkret werden. Die warme Wohnung, das schöne Gemeindehaus, die Kleidung, die wir tragen, das Essen, das wir haben, das Trinken, geliebte Menschen um uns herum und noch so vieles mehr. Eine dankbare Haltung, auch die verändert unsere Perspektive auf unser Leben und sie trägt uns auch in herausforderungsvollen Zeiten. Und natürlich sind wir nicht dankbar für die Nöte, für die Sorgen, die Krankheiten, das Schicksal, das uns trifft und uns fertig macht, aber wir können dennoch dankbar sein in aller Not. In meiner Gemeinde gibt es eine alte Frau, sie ist fast 100 Jahre alt und entsprechend lässt ihr Körper sie zunehmend im Stich. Und sie leidet darunter sehr, weil bis vor 2-3 Jahren war sie noch sehr rüstig und tough unterwegs. Und sie sagt mir, es ist wirklich hart, dass mein Leben so zusammenschrumpft, aber ich finde jeden Abend noch einen Grund, dankbar zu sein. Und das will ich von ihr lernen. Da ist sie weiter als ich. Freude, Gebet und Dank, das soll unsere Haltung vor Gott sein. Und man könnte dann sagen, dass wir erlöster wirken können und begeisterter sein. Und natürlich kannst du jetzt hier sitzen oder zu Hause sitzen und sagen, ja gut gebrüllt, Löwin. Das klingt in der Theorie irgendwie immer alles ganz schick und man nickt und da ist ganz viel Richtiges dabei. Mag sein, dass es Paulus gelungen ist, aber ist das auch heute noch tatsächlich für mich in meiner Situation praxistauglich? Kann ich das? Wie soll das funktionieren? Wie soll das heute gelingen? Das ist so leicht gesagt, wenn alles so halbwegs schick ist im Leben, ne? Wenn alles irgendwie so ein bisschen stimmt. Und ja, da habt ihr natürlich recht. Sowas lässt sich vielleicht leicht sagen, wenn alles halbwegs in Ordnung ist. Und ich habe überlegt und gedacht, ich erzähle euch ein kleines bisschen aus meinem Leben. Mein Leben ist seit einem Jahr noch herausfordernder als, sage ich mal, durch die Pandemie und für uns alle sowieso. Vor einem Jahr ungefähr ist mein Mann schwer erkrankt und seitdem nicht mehr im Dienst. Wir haben uns vorher die Pastorenstelle geteilt. Er ist eigentlich auch Pastor und inzwischen bin ich alleine Pastorin. Er ist raus aus dem Pastorendienst auf unbestimmte Zeit und wir haben 3 noch relativ junge Kinder. Da braucht meine Familie mich gerade sehr. Und dann habe ich ja auch noch einen Beruf gewählt, den man nicht mal eben so mit so einem, ja, mit so halber Aufmerksamkeit runterreißt, sondern für den Beruf, den ich gewählt habe, für die Berufung, die Gott mir geschenkt hat, brauche ich eine Menge Kraft und Weisheit und Empathie und noch eine ganze Menge mehr. Das ist nichts, was ich nebenher einfach so erledigen kann. Dazu kommen dann natürlich Sorgen und Nöte aus meinem Familien- und Freundeskreis, denn es gibt ja noch mehr Menschen außer meiner Familie und meiner Gemeinde, die ebenfalls beladen sind und belastet und das mit mir teilen, das soll auch so sein. Und dann habe ich noch nicht angefangen, von den Krisenherden dieser Welt zu reden, die tagtäglich ja auch noch in meinem Newsfeed auf meinem Handy landen und ich erfahre, was in der Welt alles im Argen ist. Und ich kann euch sagen, nichts von dem, was gerade in meinem Leben so los ist an Schrecklichem, hätte ich mir ausgesucht. Ich freue mich nicht über unsere derzeitige Situation. Ich bin auch nicht dankbar für die Herausforderungen, vor die ich gestellt bin. Und manchmal ist Gott gefühlt unfassbar weit weg, weil mein Leben gerade wirklich ein Sturm ist. Und dennoch habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, die ich ohne nicht gemacht hätte. Menschen aus meiner Gemeinde sprechen mich an und sie sagen mir, sie wissen ja um unsere Situation, sie sagen mir, wie erstaunt sie sind, mit welcher Freude ich trotzdem in der Gemeinde meinen Dienst tue. Und das, obwohl wir alle von der Pandemie ausgelassen weitertragen, dessen war ich mir gar nicht bewusst. Das habe ich nicht mit Absicht irgendwie produziert oder gesagt, so, ich male mir jetzt ein Lächeln ins Gesicht und versuche irgendwie hier die Fahne hochzuhalten. Nein, ganz offensichtlich gibt es eine Freude in mir, die ausstrahlt und die anderen in meiner Gemeinde Mut macht, wo sie sagen, wenn Elisabeth das so authentisch lebt, dann will ich davon lernen, weil ich weiß ja, in was für einer Lebenssituation sie lebt. Ich habe angefangen, dann darüber nachzudenken, als mir das gesagt wurde. Und ich habe festgestellt, dass es eben wirklich eine Freude ist, die ich trotz all dem über meinen unfassbar großartigen Gott empfinde, der so liebevoll ist und eine Freude, die mich tatsächlich trägt dafür, dass ich sein Kind sein darf, mit ihm leben darf. Eine Freude darüber, dass ich diesen ganzen Mist nicht alleine bewältigen muss. Das ist ja immer das, wo mir meine nichtchristlichen Freunde so leid tun. Die haben keinen Gott an ihrer Seite, an den sie das abladen können. Ich kann das. Ich kann ihm sagen, hier, blöd alles, nimm das, hilf mir. Und ich erlebe jedes Mal, er hilft, er gibt Kraft, jeden Tag neu. Und das führt mich zu einer Dankbarkeit, die ich tatsächlich wirklich in großer Weise spüre und die mich trägt. Selbst wenn Gott mir manchmal fern ist, weiß ich, dass er doch da ist. Meine Gemeinde, unsere Familie, Freunde tragen uns im Gebet. Und manchmal ist es nur das, was mich auch trägt, wenn Gott gerade irgendwie abwesend für mich wirkt. Es ist seine Treue und seine Kraft, die uns als Familie tragen, die mich als Pastorin, Ehefrau und Mutter trägt. Alles, was ich brauche, gibt mir Gott jeden Tag. Und das sehr treu und zuverlässig. Und ich kann euch bezeugen, nur durch ihn halte ich stand. Nur durch ihn ist es mir möglich. Er ist der Fels in meiner Brandung. Er ist der, der da ist, wenn es gerade hoch hergeht. Und so ist es eben, dass ich bezeugen kann, dass auch in Krisenzeiten Freude, Dank und auch diese Gegenwart Gottes erlebbar ist und möglich ist und noch viel besser durchträgt und einen nicht wegreißt in einem Strudel aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Freude, Gebet und Dank, das alles ist möglich durch Jesus Christus und das hat Paulus genau folgerichtig aufgeschrieben. Egal wie herausfordernd also dein Leben gerade ist, ich glaube, mit Jesus haben wir einen sicheren Grund. Und mit ihm können wir Freude und Dankbarkeit finden und in seiner Gegenwart leben und mit ihm verbunden sein, auch wenn unser Lebensschiff gerade sehr ins Schaukeln geraten ist. Und vielleicht merkt ihr es, das begeistert mich. Mehr noch als Bücher, ehrlich gesagt. Davon erzähle ich total gerne, weil mein Herz damit erfüllt ist. Und ich werde oft gefragt, wie ich all das schaffe und wie es mir in diesem ganzen Chaos geht. Und dann erzähle ich genau das, was ich euch heute erzählt habe. Manchmal etwas kürzer, manchmal auch etwas länger, je nachdem, wie der andere geduldig ist und mir zuhören möchte. Ich erzähle von Gott und von der Kraft, die er mir jeden Tag gibt und auf den ich mein Vertrauen setze. Und das fällt auch unseren nichtchristlichen Freunden natürlich auf. Und sie kommen ins Nachdenken, weil sie ja spüren, dass sie selbst auch herausgefordert sind und ganz anders dann dastehen als wir. Dass ich nicht von Gott lassen kann, sondern dass ich mich noch mehr als vorher schon immer wieder auf ihn stütze und mich zu ihm hinwende, das ist eine Erfahrung, die ich seit einem Jahr mache. Und das ist Gott allein zu verdanken, dass es so ist. Und ich habe eine Einladung für dich dabei heute. Wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst, wo auch immer du mit deinem Glauben gerade stehst, ich lade dich ein, dass du dich heute wieder neu auf den Weg zu Jesus machst. Die Jahreslosung sichert uns zu, dass die Tür von Jesus immer offen ist. Und das ist nicht gelogen, sondern es ist wahr. Du wirst bei ihm, wenn du hingehst, Liebe finden und Gebet und Dank erfüllt ist. Und ich versichere dir, dass du die Erfahrung machen wirst, dass diese grundsätzliche Haltung eben auch in Krisenzeiten bleibt, dich trägt und das ist eigentlich wunderschön, andere darauf aufmerksam machen wird. Sie werden spüren, dass bei dir etwas anders ist. In Zeiten wie diesen, wo wir in das dritte Pandemiejahr starten, wo die Krisen der ganzen Welt uns alle tagtäglich mehr oder weniger erschüttern, zusätzlich zu unseren ganz persönlichen Herausforderungen, die uns ebenfalls belasten, denke ich, brauchen wir sehr dringend Orientierung und Halt. Etwas, was wir in den letzten 2 Jahren sicherlich sehr deutlich gespürt und gelernt haben. Und beides ist für uns in Jesus Christus zu finden, denn er ist unser Erlöser und Gott. Und er ist der Grund, auf dem wir unser Leben bauen und er ist das Ziel, auf das hin wir leben. Das ist unsere Orientierung, das ist unser Halt. Und das ist Grund zur Begeisterung. Das erfüllt mit Freude und mit Dank. Und es führt mich zumindest immer wieder auch ins Gebet, in die Gegenwart Gottes. Wie sieht das bei dir aus? Was begeistert dich? Ich lade dich noch ein, dass du Jesus nicht zu so einer Nebenfigur in deinem Leben verkommen lässt, zu so einer Randerscheinung, die ab und zu mal interessant ist. Ich lade dich ein, dass Jesus nicht dieses Date wird, das du immer wieder verschiebst, weil gerade so viel anderes wichtig ist. Für Jesus ist das kein Problem. Er kennt uns und er macht sehr oft die Erfahrung, dass genau das passiert. Aber er liebt dich sehr, sehr, sehr. Und er hat alles für dich gegeben und gibt jeden Tag neu alles für dich. Und vor allen Dingen steht er da und er sagt, ich will in deiner Krise dein Halt sein, also schieb mich doch nicht weg, ich kann dir helfen. Ich kann dich festhalten, ich kann dir Sicherheit geben. Seine Hand, sie streckt sich, öffne sie weit und lass ihn rein. Wenn du dich nach einem Leben sehnst und einem Glauben, der dich und auch andere wieder neu begeistert, mit Geist Gottes erfüllt ist und trägt, dann ist die einfache Antwort, komm zu Jesus, komm wieder neu zu ihm. Die beste Nachricht von allen, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Die beste Nachricht ist, du musst das nicht alleine schaffen. Du musst nichts aus dir selbst heraus produzieren. Du musst keine aufgesetzte, erzwungene Fröhlichkeit irgendwo zusammenkramen. Du musst auch nicht so eine bittere Dankbarkeit an den Tag legen und du musst auch keine geplapperten Gebete voller frommer Floskeln loslassen, sondern in dieser ganzen Frage geht es um dich und es geht um dein Herz. Es geht um dich so, wie du wirklich bist, hinter der Maske, die du vielleicht auch für andere aufziehst. Und ich meine damit nicht die FFP2-Masken, die andere schützen. Gott selbst ist es, der dich kennt und er schenkt dir alles, was du brauchst. Und er ist es, der dir dabei hilft, in schweren Zeiten Freude, Dank zu erleben und in seiner Gegenwart zu sein. Und Paulus schreibt es sehr deutlich am Schluss des Abschnitts, den ich euch gelesen habe. Und ich lese euch nochmal die Verse 23 bis 24. Dort heißt es, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Es ist also Gott selbst, der uns hilft und es ist Gott selbst, der uns ans Ziel bringt. Wir müssen dafür nichts selber tun, außer die Hand greifen und mitgehen, uns mitziehen lassen. Also komm zu Jesus, lass dich neu begeistern. Finde wieder neu zu diesem Glauben, der dein Leben erfüllt, der dir Kraft gibt, der dir Freude schenkt, die über alle Krisen hinausgeht, der dir eine dankbare Haltung ermöglicht und ein Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist der Heilige Geist, der in dir lebt und all dies vollbringt. Also komm zu Jesus und finde zu einem begeisterten Leben, auch in Krisenzeiten. Amen.